ARD. HR2 Kultur. Menschen und ihre Musik. Eine Kooperation von BR Klassik und HR2 Kultur.
Dazu begrüßt sie Tabea Dupré. Herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast. Sie ist Professorin, Intendantin, Ensemblegründerin, Dirigentin und vor allem eine Virtuosin auf der Blockflöte. Ganz herzlich willkommen, Dorothee Oberlinger.
Hallo, Frau Dupré.
Die Musik, die haben Sie, Frau Oberlinger, ausgewählt und Ihre Musikwünsche, die standen ziemlich schnell fest. Da scheint die erfahrene Programmgestalterin vielleicht ein bisschen durchzuschimmern, diese Playlist zusammenzustellen. Das schien Ihnen relativ leicht gefallen zu sein, oder?
So leicht dann auch mal wieder nicht. Ich habe versucht, eigentlich eine wilde Mischung zu machen. Und es sind Musiken, die mich quasi mein ganzes Leben lang, also zum Teil auch nicht, weil sie erst später aufgetaucht sind in meinem Leben, aber manche sind auch schon sehr lang in meinem Leben vorhanden, also die mich begleitet haben.
Da haben Sie vollkommen recht. Es ist, wie Sie schon gesagt haben, eine spannende, wilde Mischung, die Sie da zusammengestellt haben. Natürlich werden wir Sie auch als Solistin auf der Blockflöte hören. Viel Barockmusik ist mit dabei. Aber wir machen auch Ausflüge in die neue Musik, in Richtung Pop und Progressive Rock sogar. Und wir schlagen einen Bogen zu Gitarrenlegende Jimi Hendrix. Wenn Sie jetzt als kundige Programmgestalterin einen Obertitel, einen griffigen Obertitel für diese Playlist finden müssten, wie würde der lauten, Frau Oberlinger?
Source of Inspiration.
Sehr schön. Und die begleiten uns. Wir steigen ein mit einem Komponisten, der Sie als Interpretin ja im Besonderen beschäftigt und der wahnsinnig schöne Musik für Ihr Instrument, die Blockflöte, geschrieben hat. Georg Philipp Telemann. Was begeistert Sie so an diesem Komponisten?
Also mich begeistert wirklich seine Vielfältigkeit. Er ist ja der Vertreter des sogenannten vermischten Geschmacks, also hat die Stile gemixt und war sozusagen ein Europäer, könnte man sagen. Ist ja auch viel gereist und war auch ganz bekannt in Europa und hat eben den italienischen Stil, also das Gesangliche, das Virtuose, mit dem französischen Stil, also dem charmanten und auch tänzerischen vermischt, aber auch Folk-Elemente eingebracht, also auch den polnischen Stil, weil er selber ja auch mal am Hof zu Sorau weilte und dann gab es Ausflüge nach Krakau und er hat die barbarische Schönheit der Instrumente, die er da in den Kneipen bewundern konnte, nochmal in seiner Autobiografie festgehalten. Und natürlich ist er auch ein Vertreter des deutschen Stils. Er kann auch kontrapunktisch streng komponieren und all das fließt ein. Und dann mag ich einfach seinen Witz, seine Leichtigkeit, mit der er an alles rangeht. Er ist sozusagen ein Homme galant, könnte man sagen, also wie eine Art früher Aufklärer. War auch Peter Pädagoge, wollte auch, dass die Leute seine Musik verstehen, seine Musik spielen können, all das. Und auch, wie er mit den Instrumenten umgeht. Er sagt selber, gib jedem Instrument, was es leiden mag, eben auch der Blockflöte, dass er einem das sozusagen in die Finger komponiert. Und man merkt, dass er sich auch als Autodidakt mit sehr vielen Instrumenten ganz intensiv beschäftigt hat.
Sie haben uns heute ein Konzert von ihm mitgebracht, das ja vor nicht allzu langer Zeit wiederentdeckt wurde. Ein Konzert in G-Moll für Altblockflöte, Streicher und Basso Continuo. Reinhard Göbel, mit dem Sie dieses Werk auf CD eingespielt haben, hat dieses Werk ausfindig gemacht. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, ich weiß bis heute diesen Telefonanruf. Reinhard hat mich angerufen und gesagt, Dorothee, ich habe ein neues Flötenkonzert für dich. Und dann kam eben raus, dass es von Telemann ist. Das ist eine Sensation. Das wäre so, wie wenn er mich angerufen hätte, jetzt hat Bach doch ein Flötenkonzert geschrieben. Ja, und es war dann lange unklar, ob das wirklich von Telemann ist, weil es ja nur eine Abschrift ist, keine Handschrift. Aber jetzt vermutet man doch, dass es Telemann ist. Von der ganzen Textur, von der Art, auch wie es liegt, ist auch sehr flötistisch geschrieben und es hat eben auch diese Vermischung mit diesem etwas wilden Geschmack und ja, wir haben damals gesagt, wir müssen das unbedingt einspielen und es war so toll, weil wir es sozusagen frisch aus der Feder gespielt haben. Es gab keine Interpretationsgeschichte damit, wo man sich irgendwie darauf verlassen konnte, dass man sich mal irgendwie eine alte Einspielung anhört, sondern wir konnten uns ganz frisch mit der Partitur beschäftigen.
Ja, und diesen wunderschönen Schatz, den Sie da beide musikalisch gehoben haben, den hören wir jetzt zu Beginn und zwar den ersten Satz, Allegro aus dem besagten Konzert G-Moll für Altblockflöte, Streicher und Basso Continuo. Reinhard Göbel leitet das Ensemble 1700 und Sie, Dorothee Oberlinger, Sie spielen an der Blockflöte.
Thank you.
Der erste Satz aus dem G-Moll-Konzert für Altblockflöte, Streicher und Basso Continuo von Georg Philipp Telemann. Reinhard Göbel hat das Werk wiederentdeckt. Hier leitete er das Ensemble 1700 und Solistin war die Blockflötistin Dorothee Oberlinger. Frau Oberlinger, diese kunstvollen Verzierungen, die wir hier gehört haben in diesem ersten Satz und die diesen Solopart ja zu einem so anregenden ornamentalen Klangerlebnis werden lassen, hat die Telemann so vorgeschrieben oder ist das Teil ihrer künstlerischen Freiheit?
Das ist auch Teil der künstlerischen Freiheit natürlich. Man muss sagen, bei so einer barocken Partitur sind sozusagen 20-30% aufgeschrieben. Jetzt bei so einem Allegro ist es mehr, bei einem Adagio ist es sozusagen eigentlich meistens ein Skelett. Und man muss dann sehr viel Wissen mitbringen über die historisch informierte Aufführungspraxis, um sozusagen das, was hinter den Noten steht, zu füllen. Und hier habe ich in dem Solopart einige Diminutionen gespielt, also Zerkleinerungen sozusagen von Notenwerten, wo man auch sozusagen harmonisch auch wissen muss, was spielt sich darunter ab, um das Ganze eben noch ein bisschen lebendiger zu machen.
Telemann hat ja seine Musiker- und Komponistenkarriere, das haben Sie vorhin schon erwähnt, ja als Autodidakt begonnen. Er ist ja aus keinem sonderlich musikalischen Elternhaus gekommen. Wie war das bei Ihnen, Frau Oberlinger? Welche Rolle hat die Musik in Ihrer Kindheit gespielt?
Ja, also man kann das Elternhaus schon musikalisch nennen. Mein Vater, selber Pfarrer, und mein Opa auch Pfarrer. Die beiden stammen aber aus einer Orgelbauerfamilie und ich bin auch in diesem Orgelbau irgendwie groß geworden. Ich habe immer gesehen, wie die Pfeifen gestimmt werden und gezogen werden und so eine Orgel entsteht. Habe da auch geübt, als ich mich auf mein Schulmusikstudium dann vorbereitet habe. Nachts habe ich mich da eingeschlossen auf diesen, im Musikhaus, auf den Bechsteinflügeln geübt. Ich weiß es noch. Und meine Mutter hat sehr viel Musik gemacht in ihrem Elternhaus und war eigentlich Böhmflötistin. Und sie hat dann aus einem Urlaub in Polen Flöten mitgebracht, Lockflöten, eine für sich, eine für mich, und hat gesagt, Mensch, lass uns das doch zusammen lernen. Und da waren wir sozusagen dann auch mit diesem Instrument erst einmal Autodidakten.
War das dann Liebe auf den ersten Atemstoß in dieses Instrument?
Ja, das kann man wirklich sagen. Und es war auch ein sehr schönes Instrument. Ich habe es auch heute noch, ein Holzinstrument mit einem sehr schönen Klang, auch barocke Griffweise, also alles perfekt. Und das macht, glaube ich, schon was aus, dass das erste Instrument auch wirklich ein tolles Instrument war.
Vater Pfarrer, Onkel Orgelbauer, spielte da die Kirchenmusik also auch für Sie in der Kindheit eine ganz besondere Rolle?
Absolut. Also ich habe auch im Kirchenchor gesungen, da war ich so 7 Jahre, da bin ich da eingetreten und dann hat man an den Sonntagen eine Buxtehude-Kantate gesungen oder so, und ich habe diese Musik quasi mit der Muttermilch aufgesogen, deswegen war es mir auch gar nicht fern, mit der Flöte dann Barockmusik zu spielen, während andere dann The Doors gehört haben oder so. Und ja, ich habe sehr viel in den Gottesdiensten auch mit der Flöte musiziert und das gehörte einfach so dazu.
Und einer, der da bestimmt von Tag 1 Sie durch Ihre Kindheit, durch Ihre Jugend begleitet hat, das war Johann Sebastian Bach. Der steht auch als nächstes auf unserem Musikprogramm, und zwar eines seiner bekanntesten und beliebtesten Werke, wenn man so will, dass er, der zweite Satz aus seiner dritten Orchestersuite D-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1068, eine Melodie, die ja eigentlich wirklich jeder kennt, würde ich mal sagen. Was ist für Sie dieser Zauber dieser Melodie?
Es ist irgendwie was, was Ewigkeit symbolisiert. Mhm. Es ist was Übernatürliches irgendwo auch, was Bachs Musik sowieso hat. Und selber als Hörer fühlt man sich unglaublich in einer Gnade aufgehoben. Ich glaube, auch wenn man nicht gläubig ist, kann man das trotzdem spüren. Und ja, wie hat Bach das gemacht? Er hat einen Walking Bass genommen. Das ist ja quasi ein Ostinato, was ja auch so ein bisschen was von dem Rad des Lebens hat, ne? Von der Vanitas, der Vergänglichkeit des Menschen sozusagen auch ein bisschen erzählt. Jam, bom, 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 bom. Und darüber schwebt dann in der ersten Stimme und dazwischen dann ein Geflecht von Mittelstimmen, was auch sehr kunstvoll ist und zum Teil auch kleine melodische Anteile hat. Und ja, es ist einfach sehr kunstvoll gemacht, ein reiner Streichersatz auch inmitten dieser Orchestersuite, die ja größer instrumentiert ist, und ein Moment der ja quasi Meditation und Ruhe.
Nun hören wir jetzt Bachs eher nicht in der normalen Besetzung, also nicht für Streicher und Basso Continuo, wie man es ja kennt, sondern Sie haben uns eine ganz spannende Version der niederländischen Symphonic Rock Band Exception mitgebracht. Und diese Band ist ja bekannt für ihre außergewöhnlichen Neuinterpretationen, vor allem auch von klassischen Werken. Was zaubert Exception jetzt aus Bachs eher?
Ja, also im Prinzip nehmen sie das harmonische Material und auch diesen Bass und improvisieren darüber Jazz-Rock-Style und machen sozusagen ihre eigene Version da draus. Und es gab auch eine Version von Broken Harem, The Wider Shade of Pale. Und beides habe ich auch sehr gerne gehört, so Anfang der 80er. Das war ja eigentlich schon alter Hut, die Sachen sind ja älter. Aber das hat mich unglaublich berührt auch, wie sozusagen sie mit diesen modernen Instrumenten und diesen neuen Stil doch diese alte Musik aufgegriffen haben.
Ja, und diese Niederländer geben Bachs Musik noch einmal ihren besonderen Drive. Wir hören jetzt Exception mit ihrer Version von Bachs Air.
Thank you.
Johann Sebastian Bach im Symphonic Rock Gewand. Das war sein Air in der Version der niederländischen Band Exception aus dem Album Exception Plays Bach. Verblüffend, wie gut das zusammengeht, Frau Oberlinger, oder?
Ja, unglaublich. Sopran, Saxophon, dann Cembalo wahrscheinlich vom Synthesizer, Hammond, Orgel, Klavier, Solo, Piano, Solo, Drums. Ein kurzer Ausflug in den Jazz mit der Impro auf dem Piano. Also perfekt gemacht.
Ja, aber da merkt man ja auch, wie nah dann doch irgendwie die Musikrichtungen beieinander sind, oder?
Ja, absolut. Und ich meine, natürlich auch im Pop-Rock-Bereich hat man sehr gerne eigentlich diese Ostinatos oder Chaconnen-Bässe sozusagen. Also da gibt es wirklich eine Schnittmenge mit dem Barock.
Kommen wir nochmal zu Ihnen, Dorothee Oberlinger. Wir haben über Ihre musikalischen Anfänge ja schon ein bisschen gesprochen. Musik, vor allem auch Kirchenmusik, hat in Ihrer Kindheit und Jugend eine große Rolle gespielt. Für die künstlerische Laufbahn auf der Blockflöte haben Sie sich ja aber relativ spät eigentlich erst entschieden, mit 24 Jahren, glaube ich, sind Sie diesen Weg eingeschlagen. Davor haben Sie erstmal einen ganz anderen Weg beschritten. Sie haben Germanistik und Schulmusik studiert. Was hat denn den entscheidenden Anstoß gegeben, sich dann doch für die Blockflöte zu entscheiden?
Eigentlich wollte ich ein Blockflötenstudium machen und das Erste, was ich nach dem Abi gemacht habe, ist auch, dass ich mich hier in Frankfurt beworben habe für ein Blockflötenstudium, habe aber keinen Platz bekommen. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich erst einmal Schulmusik studieren möchte und meinen Eltern war das auch lieber. Die haben gesagt, Mensch, mach lieber erstmal ein ordentliches Studium, wo du auch wirklich einen Beruf mitkriegen kannst, Schulmusik, Germanistik. Und ich bin heute sehr froh, dass ich dieses Studium gemacht habe, weil es unglaublich weitfassend war. Also ich habe Einzelunterricht im Gesang gehabt, Chor und Orchester dirigieren, Partiturspiel am Klavier, ziemlich tollen Klavierunterricht auch. Und es war einfach die Grundlage für ein Studium. Und danach bin ich dann weitergegangen mit dem Konzertfach. Erst in Köln, dann war ich in Amsterdam viele Jahre und noch einmal mit einem Stipendium für ein Jahr in Mailand dann. Also ich bin sehr glücklich, dass ich dann diese Laufbahn doch eingeschlagen bin, weil für mich war es sehr schnell klar, auch schon Anfang des Studiums, dass ich nicht in die Schule gehen möchte, sondern gerne Konzerte spielen möchte mit meinem Instrument. Und ja, so ist es dann gekommen.
Ja, und Sie schreiben ja auch Ihre Texte zum Beispiel selber. Wenn Sie jetzt Konzertprogramme zusammenstellen, Booklet-Texte, da kommt das Germanistikstudium wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Tragen, oder?
Weiß ich nicht. Also ich lese mich sowieso immer sehr stark ein, bevor ich mich überhaupt hinsetze und was anfange zu üben und versuche irgendwie die Hintergründe zu erfahren. Und dann ist der Weg eigentlich nicht mehr lang zu einem Text, weil er dann einfach auch sehr persönlich ist und der Zuhörer von meinen CDs auch weiß, was mir wichtig war eigentlich bei der Auswahl der Werke.
1997 hatten Sie dann Ihren großen internationalen Durchbruch bei der Society of Recorder Players, bei der Moog Competition. Und da haben Sie Ihr Debüt in der Londoner Wigmore Hall auch gehabt. Nach Großbritannien, wenn man so will, auch nach London, führt uns auch unser nächster Musikwunsch. In einem Londoner Pub ist nämlich die Sängerin Annie Lennox von ihrem späteren Pop-Duo-Partner Dave Stewart entdeckt worden. Das war, wenn man so will, die Geburtsstunde der Eurythmics. Annie Lennox, eine Frau mit einer wahnsinnig tollen, warmen, großen Stimme. Dorothee Oberlinger, was begeistert Sie so an dieser Sängerin?
Die Stimme auf jeden Fall und sie ist ja so ein ganz androgyner Typ und ich finde überhaupt dieses Pop-Duo Eurythmics ganz toll. Und dieses Stück, was wir gleich hören werden, Sweet Dreams Are Made of This, das wurde komponiert an dem Tag, wo die beiden miteinander Schluss gemacht haben, also Dave Stewart und Annie Lennox. Genau. Und gerade aus dieser Spannung ist dann sozusagen dieser Hit gekommen und der Text handelt ja eigentlich davon, was sind eigentlich unsere Träume, mit denen wir sozusagen auf den Weltenmeeren schippern. Und in Ritornell heißt es dann, keep your head on. Also bleib bei dir, egal was dir passiert in diesem Weltenmeer. Ist eigentlich eine ganz barocke Idee. Annie Lennox war ja übrigens auch Flötistin, Querflötistin, glaube ich. Hatte eine ganz klassische Ausbildung gemacht und man merkt einfach sozusagen ihr auch kompositorisches Handwerk. Ja, und dann haben sie das zusammengesetzt, also haben sehr schnell diesen Riff gefunden und haben dann mit 8 verschiedenen Kanälen diesen Hit komponiert, aber ich glaube, er ist ganz, ganz, ganz schnell entstanden.
Some of them want to get
Sweet Dreams Are Made of This, ein Klassiker des britischen Popduos Eurythmics. Das war ein Musikwunsch von Dorothee Oberlinger. Sie ist heute zu Gast in HR2 Kultur. Außergewöhnliche Stimmen, Frau Oberlinger, scheinen es Ihnen besonders angetan zu haben. Und dabei fällt auf, dass es vor allem tiefe Frauenstimmen und hohe Männerstimmen sind, die Sie gewählt haben. Ist das bewusst so gewählt oder ist das Zufall? Steckt da mehr dahinter?
Also ich mag eigentlich dieses Spiel mit dem Gender. Ne? Also die erste Oper, die ich dirigiert habe, Lucio Cornelius Silla von Händel, da habe ich auch die Rolle des Claudius mit einer weiblichen Altistin besetzt, Helena Rasca. Aber diese Stimme ist so dunkel und wenn man sie dann geschminkt sieht in diesem Männerkostüm, man weiß nicht mehr, dass sich eine Frau dahinter verbirgt. Das hat man ja auch in der Barockzeit schon gerne eingesetzt und andersrum eben Hauptrollen in den Opern vergeben an männliche Sopranisten, die dann wie Frauen gesungen haben. Das finde ich immer sehr interessant, wenn man sozusagen nicht mehr weiß, welches Gender sich dahinter verbirgt. Mhm.
Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen, das hat schon Georg Philipp Telemann gesagt. Wie nah ist denn das Blockflötenspiel dem Gesang? Gibt es da Gemeinsamkeiten, gravierende Gemeinsamkeiten?
Oh, da gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten. Und die älteste Flötenschule, die wir haben aus der Zeit der Renaissance, La Fonte Gara von Silvestro Ganassi, in Venedig gedruckt, 1535, spricht auch schon davon. Sie sagt, dass die Stimme eigentlich die Natur imitieren soll und genauer gesagt unsere Sprache. Und man soll experimentieren mit allen Konsonanten, also wirklich allen und auch allen Vokalen. Und das schlägt sich dann im Flötenspiel auch nieder. Also das erstmal, dass man seine Sprache findet auf dem Instrument und dann ist es auf der anderen Seite auch das, dass man sich den Affekt eines Textes vorstellt. Und wenn ich mit meinen Studierenden arbeite und wir haben zum Beispiel einen schönen langsamen Satz von Telemann, dann stellen wir uns vor, das ist eine Opernarie, wie sieht die Szene aus und wie könnte der Text lauten darauf? Und dann fällt es sehr viel leichter, da einen Zugang zu finden. Also ich glaube, dass die Flöte wirklich Sängerin ist, Primadonna sozusagen und diese Stärke hat.
Wir hören jetzt Blockflöte und Gesang im Zusammenspiel und dafür haben Sie sich eine Musik von Claudio Monteverdi gewünscht aus dem Quarto Scherzo delle Ariose Vaghezze aus dem frühen 17. Jahrhundert. Und hier begegnet uns eine ganz wunderbare Stimme des Countertenors Dmitri Sinkowski. Was fasziniert Sie so an dieser hohen Männerstimme?
Ja, an Dmitri Sinkowski überhaupt fasziniert mich, dass er auch noch ein fantastischer Barockgeiger ist und dann noch fantastisch Countertenor singt. Das muss man vielleicht erstmal dazu sagen. Und auf dieser CD Discovery of Passion, wo auch Si dolce tormento von Monteverdi drauf ist, singt er eben auch. Und diese hohe Stimme, ja, das ist eine besondere Falsett-Technik eben. Also man singt da mit der Kopfstimme so hoch als Mann. Und ich finde es einfach ein Wunder, wie man dann so beweglich sozusagen in dieser Frauenlage als man singen kann und auch so ausdrucksstark.
Trattoria infinita, trascende.
Eine so einfache Melodie und doch stecken ganze Gefühlswelten darin. Das war die Arie Si dolce il tormento aus dem Quarto Scherzo delle Ariose Vaghezze. Wobei Claudio Monteverdi uns mit diesem Titel ja so ein bisschen in die Irre führt, denn wirklich scherzhaft ist das ja nicht, was wir hier gehört haben, oder Frau Oberlinger?
Ja, also es ist eigentlich fast ein bisschen schizophren, ne? Kann man sagen, so süß ist die Qual.
Richtig.
Ja, also er hat sozusagen den Liebeskummer auf schönste Weise in eine Melodie gesetzt. Ja.
Der russische Countertenor Dmitri Sinkowski hat diese Musik ganz wunderbar interpretiert hier im Zusammenspiel mit Ihnen, Frau Oberlinger, an der Blockflöte und mit dem Ensemble 1700. Auch in der zeitgenössischen Musik ist die Blockflöte ein gern gewähltes Instrument. Was reizt denn die Neutöner, die zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten an diesem Instrument?
Ich glaube einfach, dass die Blockflöte für die neue Musik sehr vielfältig geeignet ist, weil man einfach sehr viele ungewöhnliche Klänge erzeugen kann. Also Meerklänge, Spaltklänge, Glissandi, also das Gleiten der Finger über den Löchern, weil wir ja keine Klappen haben. Auch so perkussive Zungeneffekte. Und sowas. Mhm. Und eben einfach man sehr fremde Klangwelten oder auch manchmal ethnische anmutende Klangwelten mit der Flöte erreichen kann. Und dann hat man eben noch die unterschiedlich großen Instrumente, die dann auch eingesetzt werden können. Und deswegen gibt's unglaublich viele Werke der neuen Musik für die Flöte. Also das ist ein unerschöpflicher Brunnen von Werken, die es da gibt.
Auch Sie arbeiten mit zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten zusammen, mit der Bonner Komponistin Dorothee Hane zum Beispiel, haben Sie lange Zeit auch zusammengearbeitet schon. Wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? Was können Sie als Interpretin, als Expertin für Ihr Instrument zu diesen neuen Klangschöpfungen beitragen?
Naja, also viele Werke sind einem dann sozusagen so ein bisschen auf den Leib geschneidert. Also es geht ja schon darum, welches Werk soll es denn werden, dass man vielleicht gemeinsam eine dramaturgische Idee hat, für welches Projekt möchte man das einsetzen. Zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem Schweizer Komponisten Willi Merz ist ein Doppelkonzert für Steinzeitflöte, Blockflöte und Barockorchester mit dem Orchester Arte del Mondo entstanden. Und dann musste natürlich die Steinzeitflötistin erstmal zeigen, was kann sie überhaupt für Klänge auf ihre Flöte erzeugen, und dann habe ich meine Klangwelt vorgeführt, auch gesagt, ich könnte diese Flöte nehmen oder diese, und eben gezeigt, was ich alles machen kann, und all diese Dinge fließen dann ja in das Werk ein, und das finde ich das Tolle, dass man eben noch fragen kann, nicht wie bei einem schon verstorbenen Komponisten, dass man sozusagen noch Einfluss nehmen kann, auch als Interpret.
Was ist denn eine Steinzeitflöte? Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, also die Flöte gehört ja zu einem der ältesten Instrumente der Menschheitsgeschichte, und es ist ja auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel auch aus Knochen eine Flöte gefunden worden. Das ist so ein kleines Flötchen, auf beiden Seiten offen und mit Löchern, und man weiß eben nicht, wurde es sozusagen vertikal oder horizontal gespielt, und machte man damit eher zum Beispiel Naturklänge, also dass man was imitiert, oder hat man zu einem Ritus gespielt oder hat man gewarnt damit, wenn das Wetter umschwang. All das ist natürlich rein hypothetisch, aber die Flöte klingt ganz, ja, ein bisschen als ob man pfeift oder so. Mhm. Also ganz, ganz hoch und ganz intensiv, aber nicht besonders laut.
Also auch ein Instrument, womit man in der neuen Musik experimentieren
Absolut.
Kann. Was für flirrende, ich würde auch sagen irritierende Klangwelten man auf einem Cembalo kreieren kann, das hat György Ligeti untersucht in seinem Stück Continuum aus dem Jahr 1968. Ein Werk, das ja der Minimal Music der 60er Jahre so ein wenig nahe kommt und doch in eine ganz andere Richtung geht. Was fasziniert Sie so an diesem Stück, Frau Oberlinger?
Ja, mich fasziniert eigentlich der Widerspruch. Es ist eigentlich wahnsinnig schnell und wahnsinnig virtuose. Man hört sogar noch das Holz von den Tasten und dieses Anreißen sozusagen der Saiten von dem Cembalo. Aber es ergibt sich dadurch eine irisierende Klangfläche. Und das ist ja im Prinzip der Minimal Music, dass ganz kleine Veränderungen sozusagen gestretched auf eine längere Zeit stattfinden. Und dann befindet man sich doch in so einem Trancezustand beim Hören, dass man alles Slow Motion erlebt, obwohl das, was der Spieler da tut, eigentlich total schnell ist. Und dieses Werk erinnert natürlich stark auch an die Atmosphären von Ligeti. Das wurde ja auch benutzt für die Filmmusik zum Beispiel von Stanley Kubrick, Odyssee im Weltraum 2001. Und da sieht man eben sozusagen dieses Raumschiff durchs All schippern. Und das ist so ein bisschen wie wenn wir heute über die Autobahn fahren. Es ist eigentlich ganz schnell, was wir da tun. Aber wir machen uns das gar nicht mehr klar, sondern wir fliegen sozusagen darüber und empfinden das wieder als Entspannung und Langsamkeit. Genauso dieses Weltraumschiff. Und so ähnlich geht es mir auch, wenn ich bei Continuum zuhöre.
Dann tun wir das jetzt auch gemeinsam. György Ligetis Continuum. Und hier wagt sich Justin Taylor heran an dieses Stück Ewigkeit. Gut 4 Minuten lückenloser Cembalo-Klang. György Ligetis Continuum für Cembalo, hier gespielt von Justin Taylor. Absolut faszinierend, aber auch eine kleine Erlösung, wenn das Stück dann endet, oder Frau Oberlinger?
Ja, es geht sozusagen ins Nirvana am Ende.
Wenn Sie mal nicht im Studio, auf der Bühne oder vor Ihren Studierenden stehen, Frau Oberlinger, gibt es da für Sie so etwas wie einen Gegenpol in der Musik? Etwas, das Sie auch außerhalb der Musik begeistert, inspiriert?
Also während des Lockdowns ist mir das nochmal besonders aufgefallen. Ich habe mich auch immer gefragt, wie kommt das, dass ich jetzt mehr und mehr auch in das Operndirigat reingehe, dass ich so eine große Kinoliebhaberin bin. Wir hatten damals in der Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, in Simmern im Hunsrück, so ein Kino. Das ist leider dann abgerissen worden. Es kommt in dem Film Heimat von Edgar Reitz auch noch vor. Edgar Reitz stammt ja auch aus dem Hunsrück. Und da kommt dieses alte Kino vor und wir haben ganz viele Filme von Truffaut und so weiter, Godard, also ganz tolle Filme gesehen. Ich finde es einfach ganz toll, ja, wenn sich Geschichten entwickeln und wie die Dramaturgie gemacht ist, wie die Symbolik benutzt wird im Film und welche Tiefe die Werke und welche Sprache sie entwickeln können. Das fasziniert mich sehr am Film.
Der nächste Komponist, der auf dem Programm steht, dürfte Kinogängerinnen und Kinogängern auch durchaus ein Begriff sein. Michael Nyman, weltberühmt beispielsweise durch seinen Score zu Jane Campions Das Piano. Er hat aber auch den Soundtrack zu Filmen von Peter Greenaway beigesteuert. Auch Sie, Frau Oberlinger, das haben Sie mir zumindest vorab geschrieben, haben mal in einem Greenaway-Film mitgespielt. Wie ist es denn dazu gekommen? Wo können wir Sie da entdecken?
Ja, also der hat tatsächlich irgendwie den Zuschlag von der Filmstiftung NRW damals bekommen, um das Baby of Macon zu produzieren. Und dann in einer Eishalle in der Nähe von Köln wurde dann dieser Film produziert und die suchten Statisten. Und mein Freund und ich, wir haben uns dann damals da beworben und er wurde dann irgendwie, glaube ich, dem Bürgertum zugeordnet. Dann gibt es ja so verschiedene Kasten sozusagen, die da aufgetreten sind in so einer Szene und ich musste das ein Mädchen aus dem Volk sein. Das ist so mit Asche angemalt und so. Und er war dann schon was Feineres. Und ich fand das damals sehr interessant, weil die Leute, als sie dann so ihre Kostüme anhatten, völlig in diese Rolle verfallen sind. Also die dann zum Klerus gehörten, die waren dann plötzlich was Besseres. Und also es war wirklich eine sehr interessante Erfahrung.
Wir hören jetzt Musik aus dem Greenaway-Film Der Kontrakt des Zeichners, ein Film aus dem Jahr 1982. Und das Thema, das Michael Nyman in dieser Filmmusik verarbeitet, das dürfte auch Barockliebhaberinnen und Barockliebhabern durchaus bekannt vorkommen. Es stammt nämlich aus dem dritten Akt der Oper King Arthur von Henry Purcell. Was macht er denn aus diesem Thema, Frau Oberlinger?
Ja, also er macht eigentlich Minimal Music daraus. Und in Purcell, das ist ja auch ein bisschen schon angelegt, genau. Und im Film ist das eine Szene, wo also dieser Zeichner, spielt ja im Barock und die haben dann diese riesen Perücken auf. Also es ist fast übertrieben dargestellt im Film, dieses exzentrische barocke Kostüm. Versuchen die Schafe zu verscheuchen, damit man das Bild dann ordentlich malen kann, ohne Schafe darauf. Und Chasing Sheep is the best left to shepherds. Heißt also, Schafe jagen soll man doch lieber den Schäfer überlassen.
Musik von Michael Nyman, also der was ganz Eigenes aus diesem barocken Thema gemacht hat.
Thank you.
Musik von Michael Nyman aus dem Greenaway-Film Der Kontrakt des Zeichners. Frau Oberlinger, bei Jimi Hendrix steht jetzt die Welt musikalisch Kopf. If Six Was Nine heißt der Song von ihm, den Sie sich zum Abschluss dieser Sendung gewünscht haben, Dorothee Oberlinger. Ein Song mit einem Überraschungseffekt. Was erwartet uns da gleich?
Ja, also wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es in dem Gitarrensolo auch am Ende während dieses Solos einen Moment, wo Hendrix eine Blockflöte ausprobiert. Und das hat mir natürlich besonders gut gefallen. Und ich glaube auch, dass Six Was Nine sehr für die Musik Jimi Hendrix steht. Also seine ganz eigene und absolut ein jahrhundertprägende Art, die Gitarre zu spielen, die Gitarrentechnik zu erweitern. Und auch seine Idee, If Six Was Nine, also auch wenn die Welt Kopf steht oder wenn mir jemand erzählt, eine 6 ist eine 9. Ich bleibe ganz bei mir. Und das ist eigentlich ein Symbol sozusagen dieser Kontrabewegung im Flower Power, der Hippie-Bewegung, dass man sozusagen sagt, und lass mich mein Leben leben.
Jimi Hendrix, also zum Abschluss auch auf der Blockflöte, genau hinhören am Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich, Dorothee Oberlinger, für das anregende Gespräch. Mein Name ist Tabea Dupré. Vielen Dank fürs Zuhören.
When it's time for me to die, so let me live my life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on.
Sie hörten Menschen und ihre Musik, eine Kooperation von BR Klassik und HR2 Kultur. Alle Gespräche dieser Reihe finden Sie auch in der App der ARD Audiothek.